Baş. Und beim Schall der siebten Gerichtsposaune ist das Geheimnis Gottes vollendet. Offenbarung 7. Schlagen wir auf. Offenbarung 10. Vers 7. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er Posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. So. Wann wird die siebte Gerichtsposaune gestoßen? Genau in der Mitte der letzten sieben Jahre, der 70. Jahrwoche. Aus der siebten Posaune kommen die sieben Zornschalen heraus. Und die fallen auf die Erde während den zweiten dreieinhalb Jahren. Und während den ersten dreieinhalb Jahren werden die sieben Posaunengerichte angekündigt durch die Posaunenstöße und durchgeführt. Beim Schall der siebten Posaune ist auch das Geheimnis Gottes vollendet. Das heißt, so wie ich es sehe, na immer, das heißt, dann ist das Geheimnis Gottes, nämlich der Leib des Christus vollendet. Als Gott direkt vorangehende Voraussetzung, dass der Leib Christus jetzt ohne Flecken und ohne Runzel tadellos in göttlicher Vollendung dasteht. Zeitspanne, da wir vor dem Richterstuhl Christi gestellt werden. Vorüber ist schon. Und wenn das vorüber ist, beim Schall der siebten Posaune, dann ist vorüber in der Mitte der Woche. Also findet die Abklärung aller Dinge unter den Leibesgliedern vor dem Gerichtsthrone Gottes, vor dem Richterstuhl Christi, statt während unten in den ersten dreieinhalb Jahren die Posaunengerichte laufen. Also müsste die Entrückung wann stattfinden? Schon wieder, bevor die letzten sieben Jahre laufen können. Wir haben jetzt in dieser Konferenz, in dieser Gemeinschaft, da noch ganz wenig sagen können über die Frage, wo stehen wir heute. Da darf ich nur die vier Punkte so darstellen und beschreiben. Mit Golgatha blieb die Uhr Israels stehen. Es waren 69 Sabbatjahre abgelaufen, da war Golgatha. Nach 69 Sabbatjahren, sieben Zeiten, Hebräisch, wird der Messias weggetan und hat nichts. So, das ist Golgatha. Das Gesamtprogramm Gottes umfasste aber 70 Sabbatjahre. Also wie viele Sabbatjahre fehlen von 69 bis 70? Eine. Also das ist die 70. Jahrwoche. Jetzt verstehen wir, warum das so heißt, nicht? Darf ich dann sagen, also 69 Zeiteinheiten, sagen wir Stunden, jetzt mal im Vergleich, nicht? Sind abgelaufen, der Messias wird gekreuzigt, hat nichts, nicht? Weggetan. So. Das ist Golgatha. Darf ich jetzt sagen, da blieb die Uhr ist halt stehen, weil die 70. Stunde nicht lief, nicht? So. 40 Jahre später, das war im Jahr 30, unsere Zeitrechnung. 40 Jahre später, im Jahre 70, hat Gott die stillgestandene Uhr Israels auf die Seite gestellt. Jerusalem, Tempel zerstören lassen und die Söhne Israels unter alle Nationen zerstreut, auf die Seite gestellt. Im Jahre 1948 hat er die auf die Seite gestellte Uhr Israels wieder hervorgeholt, vor den Augen aller Menschen und Engeln. So. Aber sie tickt noch nicht. Sie tickt noch nicht. Die 70. Jahrwoche läuft ja noch nicht. Wenn die 70. Jahrwoche zu laufen beginnt, dann tickt sie wieder. Nicht? Das ist ja genau die 70. Stunde, die 70. Jahrwoche. Jetzt sind wir gespannt. Großartig, liebe Geschwister, großartig. Wir haben drei zeitliche Stützpunkte hinter uns. Es fehlt noch nur noch die vierte, ne? Wenn sie wieder tickt. Ne? Im Jahr 30, wegen 29 oder 31, da streiten wir uns nicht, gell? Im Jahre 30, ich weiß, warum ich wage, das zu sagen. Eben weil alles Dinge stimmen mit Daten. Also, im Jahre 30, Golgatha, die Uhr Israels hört auf zu ticken. 40 Jahre später, die Uhr Israels auf die Seite gestellt. Im Jahre 70, wissen wir auch. Im Jahre 1948, das wissen wir auch, nicht? Hat Gott die auf die Seite stillgestanden, auf die Seite gestellt, die Uhr Israels, wieder hervorgeholt. 1948. Jetzt haben wir drei Zeitpunkte. Und zwar genau. Stimmt 48 genau? Ja. Da hat Gott, ich rede noch so bildlich, zum ersten Mal wieder in unseren 2000 Jahren, in unserem 20. Jahrhundert, hat der Gott Israels einen Datumstempel in den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte gedrückt. So. Wir haben drei Zeitpunkte hinter uns. So. Wenn die 70. Jahrwoche läuft, die letzten 7 Jahre, unterteilt in 2 mal 3,5, wissen wir. So. Wenn die zu laufen beginnt, dann tickt die Uhr Israels wieder. Jetzt durch, ja, wie soll ich sagen, freudiges Forschen in der Schrift, und da ich die Zeitrhythmen der Bibel ein wenig kennenlernen durfte, kam ich als für mich immer verbindlicher werdenden Hinweis, die 70. Jahrwoche könnte, müsste, also immer noch möglichkeitsfern, laufen zwischen den Jahren 1990 und 2000. So, so sehe ich es. So. Und die Dinge wurden von all den Siedlerperioden, von denen wir kurz gesprochen haben gestern, immer bestätigt zwischen 90 und 97, zwischen 90 und 2000. So. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ums Jahr 90 die Uhr Israels wieder ticken würde, ne, würde, dann würde ja die 70. Jahrwoche zu laufen beginnen. Und dann habe ich mich gefragt, also, klar ist Golgatha, die Uhr Israels hörte auf zu ticken, Jahr 30. Angenommen, sie würde im Jahr 1990 wieder zu ticken beginnen. Habe ich mich gefragt, ne? Aufhören zu ticken, wieder zu ticken beginnen, interessante Zeitspanne. Wie viele Jahre liegen dazwischen? Habe ich ja nicht gefragt. Ne? Darf man das? Ja, gut, warum nicht? Ne? Also. Aber ja, zwischen 1990, weniger 30 davon, 1160 Jahre. Dann habe ich gedacht, ja, no, also, meinetwegen. Ne? Aber dann hat mich der Wunderfitz gestochen. Ne? Geht 1960, geht das vielleicht durch 7, ne? Weil ich wusste 7. Ne? Das sind göttliche Zeitrhythmen. Tatsächlich geht durch 7 und frech wie ich bin, geht das vielleicht noch einmal durch 7. Das ist aber dann geteilt durch 49. 49 ist ja was? Die Einheitsspanne, Frist eines Halbjahr, einer Halbjahrperiode. Ich sehe das Ergebnis tatsächlich nochmal durch 7 und bin wirklich erschrocken. Genau 40 Halbjahre. 40 mal 49 Jahre liegen zwischen 30 und 1990. Ist die Zahl 40 etwas? Bei den Franzosen ganz sicher und garantiert nicht. So. Das heißt, eine Zeit der Beiseitesetzung, der Prüfung, der Versuchung und so weiter. Stimmt's? Und jetzt kommt dazu, aus den 40 Tagen, da die Kundschafter in Kanaan gekundschaftet haben und im Unglauben zurückkehrten und das Volk zum Unglauben verführt haben, 40 Tage, sagt Gott, so habe ich euch, Haus Israel, je einen Tag der Kundschafter, also 40 Tage, zu 40 Jahren Wüstenwanderung gemacht. Da hat Gott also je einen Tag, Kundschafter, für ein Jahr auf ein Jahr Wüstenwanderung erweitert. Und dann sagt ein Prophet, wie ich euch, euer Haus Israel, aus Ägypten durch die Wüste der Nationen 40 Jahre lang geführt habe. So führe ich euch, wenn ich euch aus allen Nationen heraushole und ins Land der Verheißung zurückführe. Durch die Wüste der Nationen, nur steht jetzt da mit 40 Halbjahre. Aber ist das vielleicht unheimlich, nicht? Dass das nun genau 40 Halbjahre sind. Denn Halbjahr ist das Maximum der Festzeitordnungen Gottes, nicht wahr? Der Signerperioden. Begreift ihr, dass ich ein wenig erschrocken bin? Also so erschrocken, dass er, also Herr, das darf ja nicht sein, sonst wird es ja noch stimmen, nicht? Also, und doch gleichzeitig wieder die Freude, ja, wenn es stimmen würde, großartig. Also, so. Also dort das Plänchen, das auch aufliegt, wo die vielen farbigen horizontalen Linien sind, da sind die, die Dinge dargestellt. Ganz, ja. Schadet nichts, wenn wir jetzt da beim Geheimnis des Leibes des Christus angekommen sind, einen solchen Hinweis machen durften, und die geistlichen Zusammenhänge, die sind noch wunderbarer. Nämlich, wenn Paulus ausgerechnet bei der, also, jetzt muss ich noch das sagen, wir haben uns doch immer wieder gefragt und sind von Lehrern belehrt worden, wo begann im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte das Geheimnis Gottes, das Geheimnis des Leibes des Christus zu laufen, nicht? Wir sind da in der Welt und über eine Zeitspanne, ja, Israel, da vorne hört auf, Israel kommt wieder dran, dazwischen sind wir zeitlich, ne? Was unser Wesen in dieser Welt betrifft. Also wo begann das Geheimnis des Leibes des Christus, des Gottes, zu laufen? Im Haus des Cornelius, dort in Antiochien oder wie, wo? Für mich persönlich ist klar, das Geheimnis des Leibes des Christus begann im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, Punkt, zu laufen mit Golgatha. Warum? Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, waren wir also dabei, ganz Anfang. Mit ihm am Kreuz gestorben, mit ihm begraben. Als die Uhr Israels aufhörte zu ticken, begann das Geheimnis des Leibes zu laufen. Punkt. Für mich stimmt's. Könnt machen damit, was ihr wollt. Freie Schweizer, nicht? So. So. Und jetzt? Nach 40 Halbjahren, wenn die Uhr Israels wieder ticken würde, ne? Meinetwegen 90 oder 89 oder 91, streiten wir auch nicht. Ne? Wenn die Uhr Israels zu ticken beginnen wird, die 70. Jahrwoche beginnt zu laufen, dann können wir nicht mehr da sein, so wie das Geheimnis des Leibes des Christus noch nicht in Erscheinung getreten ist vor Golgatha, als die Uhr Israels stillsteht. Und dann sind es noch, dann hat Gott Israel 40 Halbjahre durch die Wüste der Nationen geführt und die 40 Heiljahre, wo Israel auf die Seite gestellt war, ließ er das Geheimnis des Leibes des Christus laufen. Wäre das eine Ordnung? Saubere Sache. Jetzt das Feine an der ganzen Sache, das Zarteste. Paulus in einem Atemzug, ausgerechnet bei der Feier des Brotbrechens oder des Abendmahles für uns, ein Wort. Also, ja. Kurzer Satz. Genau das umfassend. Ihr verkündigt den Tod des Herrn, das ist Golgatha. Ne? Da fängt es an. Haben wir schon wieder. Bis er kommt, das ist Entrückung. Stimmt's? Das sind die beiden Brückenpfeiler im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, des Geheimnisses Gottes, des Leibes des Christus. Das sind wunderbare Dinge. Ich weiß nicht, ob es euch auch so vorkommt oder nicht. Jetzt zurück. Guck gerade auf die Uhr. Ah ja, höchste Zeit. Zum Glück haben wir nicht um 11:30, ja. Aber noch 10 Minuten. Noch 10 Minuten. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat. Und kauft jenen Acker. Ja. Was war der Anlass, dass dieser Mensch da, der den Schatz gefunden hatte, den ganzen Acker kauft? Was war der Anlass? Hat der Schatz im Acker. Ne? Das heißt also auf Deutsch, vor Freude an uns, dass der Vater ihm nach dem Leib seiner Niedrigkeit, den er geopfert hat, einen Leib der Herrlichkeit bereitet. Nicht? Einen Leib hast du mir bereitet, bitte. In Herrlichkeit sind wir der Leib, den der Vater ihm bereitet hat. Aus Freude an dem Geschenk, das der Vater ihm gegeben hat, ja, ist das ein Geschenk noch viel wertvoller und in hochgespannter Erwartung, wenn es noch verborgen ist, wenn man es noch suchen darf. Nicht? Bitte schön, also. Aus Freude an dem Geschenk des Vaters an durch uns, also in uns, ne, geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft was? Er kauft das ganze Weltall um unseretwillen. Hat jemand etwas dagegen? Ja. Da können wir ruhig sagen, wer sind wir? Ne? Wer sind wir? Ja. Aber Vater, also war es wohlgefällig vor dir. Also war es wohlgefällig vor dir. Geht hin und kauft jenen Acker. Wir schließen mit dem Blutacker noch einmal. Ne? Sie sind die Hohenpriester in Verlegenheit, weil diese 30 Silberlinge den Preis des Blutes darstellen. So haben sie das bewertet. Es ist der Preis des Blutes, den können wir nicht im Tempel Opferkasten lassen. Was machen wir damit? Sie wurden gerat und kauften damit durch den Preis des Blutes den Acker des Töpfers. Der Acker ist das Weltall und der Töpfer ist der Schöpfer. Waren das Propheten? Zum Begräbnis für die Fremdlinge. Alle Geschöpfe sind dem Leben Gottes entfremdet. Auch die heiligen Engel in einer ganz tragischen Weise. Nicht durch Sünde und Übertretung, im Gegenteil, sondern durch Unkenntnis und keinen Blick habend ins Herz Gottes des Vaters. Der ganze Blutacker der Schöpfung, ein Begräbnis für Fremdlinge, also das ganze Weltall ist ein großer Friedhof. so oder so, reich und arm, gerecht und ungerecht, so, bitte. Sogar der Herr Jesus war da. Ist jetzt in den rechtsgültigen Besitz von wem zurückgekommen? Ja, des Schöpfers, Gottes. Und da ist eine Hoffnung für alle in diesem Acker begrabenen Geschöpfe, Fremdlinge, die nicht zu Schanden werden lassen, eine lebendige Hoffnung, dass wie sie, was die Menschen betrifft, alle in Adam sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden. Halleluja. Amen. Nachdem wir das Gleichnis vom im Acker verborgenen Schatz näher ansehen durften und erkennen, dass ausgerechnet die Heilskörperschaft, zu der wir gehören dürfen, hier zur Darstellung gekommen ist. Und zwar ergänzend noch, sowohl das griechische Wort Schatz ist männlich, also rein sprachlich, und auch der Acker im Griechischen ist männlich. Und wenn wir jetzt an das Gleichnis von Perle kommen, dann ist Perle weiblich. Wir sollen ja heranwachsen zum vollen Mannesalter. Und da wir Glieder am Herrlichkeitsleibe Christi sind und Christus von Gott als Bräutigam seiner Braut Israel gegeben ist, bilden wir lehrmäßig, genau gesehen, bilden wir den Leib des Bräutigams. So etwas. Wer ist näher mit dem Herrn verbunden? Der Leib mit dem Haupt oder die Braut mit dem Bräutigam? Heikle Frage. Ne? Lassen wir die Frage mal offen. Nicht? Aber die ist berechtigt. Ne?
Es ist ein.
Bitte?
Es ist ein. Ein Fleisch.
Ja, hier gilt, die beiden werden ein Fleisch sein. Ne? Und wir haben ja heute Vormittag gelernt, was Fleisch geistlicherweise bedeutet. Ja. Unser neuer Herrlichkeitsleib. Die Gestalt, die wir haben, wir werden verwandelt werden, die Gleichgestalt seiner Herrlichkeit. Durch Verwandlung. Also, dieser kostbare Schatz im Weltall, den Gott verborgen hat, zweimal er, der Vater, haben wir gesehen, und als der Sohn dieses Geheimnis, das verborgen war, zweimal verborgene Geheimnis, entdeckte, fand, da freute er sich. Können wir uns vorstellen, da können wir uns gar nicht vorstellen, wie er sich gefreut hat. So etwas, ganz nach seinem Herzen. Ja. Als sein Leib. Also, männlich, dieser Schatz, wie das griechische Wort selbst männlich ist. Und nun Perle. Stichwort. Wiederum, Vers 45, wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann. Und jetzt gilt wieder, das Reich der Himmel ist nicht nur gleich einem Kaufmann, sondern, was alles nicht damit zusammenhängt, so sind die Dinge. Diese Gleichnisse skizzieren die eigenartigen Wege, beginnt ja beim Weglangsinn, die eigenartigen Wege, Zustände ganz negativer Art, weil das Reich Gottes vergewaltigt wird, von Unbildmäßigen an sich gerissen wird und so weiter, und teuflische Dinge da hinein verborgen und geimpft werden, während der Nacht wird Unkraut gesät und so weiter. Und alles, was da geschieht jetzt, die ganz unheimlich teuflisch negativen Dinge, da sagt die Schrift, das sind alles Erlebnisse, Dinge, die in Bezug auf das Reich Gottes einfach mit dem Reich Gottes unauflöslich verpickt, direkt verzahnt sind, ne, das ist noch zu technisch, verwoben sind. Das ist das Eigenartige. Dass das so ist, möge ein Wort aus einem der letzten Psalmen bestätigen. Psalm 145, Vers 13. Psalm 145, Vers 13, Elberfelder Luther, vielleicht Vers 14. Dein Reich, jetzt sind wir da, ne? Reich der Himmel, Reich Gottes, dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter. Ne? Und so ist auch das gegenwärtige böse Zeitalter, nicht? Auch ein Teil seines Reiches, bitte? Ist ja genau das die Situation, dass der Herr Weizen gesät hat und der Satan Unkraut. Und beides wird jetzt in diesem bösen Zeitalter zum Wachsen, oder das Wachstum wird nicht gehemmt oder sortiert schon, sondern muss vollständig ausreifen, und erst dann wird beides gemeinsam geschnitten und dann wird verlesen. Und der, nicht nur ist Satan der Fürst dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters, sondern er ist sogar der Gott noch, Theos. Genau das Wort für unseren Gott, Theos. So ehrt unser Gott diesen Fürsten, auch im gefallensten, in der letzten Phase der maximalen Entwicklung seiner satanischen Möglichkeiten. Der Gott dieses Zeitalters. Das sind, bitte, das sind nun Zeugnisse des Geistes Gottes durch das Wort Gottes, die wiederum eben zu den verborgenen Gotteswegen und verborgenen Gottesgedanken gehören, von denen Gott ja eben bekanntlich ganz klar uns wissen lässt und verstehen lässt, dass unsere Gedanken nicht seine Gedanken sind. Und unsere frommen Wege sind nicht seine Wege. Denn seine Gedanken und seine Wege sind so viel höher, wie die Himmel und aller Himmel höher sind als die Erde. So. Und In welcher Richtung sind sie höher? Immer mehr in Richtung Barmherzigkeit und Liebe und Vergebung. Immer nur in der Richtung. Und je unverständlicher alles aussieht, was wir sehen und die Menschheit und die Geschöpfe erleben müssen, dass alles einem Gott, der die Liebe ist, der Glauben, Hoffnung und Liebe, als die drei Grundpfeiler seiner Existenz und seines Wesens bezeichnet, nicht in Einklang gebracht werden können von Seiten der Geschöpfe, umso wunderbarer sind diese Wege Gottes und dieses Ergehen seines Reiches. Noch einmal jetzt, sein Reich ist ein Reich aller Zeitalter, auch des Gegenwärtigen. Und jetzt merken wir umso mehr was, dass ausgerechnet im Höhepunkt der Macht der Finsternis, der letzten Ausreife, nicht? In diesem bösen Zeitalter, wie die Schrift uns sagt, nicht? Wo Satan noch der Gott und Fürst davon ist, ausgerechnet da läuft das zweifache Geheimnis dieses Schatzes im Weltall, ja, der Gemeinde Jesu. Davon können wir merken, umso mehr hat der Herr Freude. Stellen wir vor, Israel wäre es beseitigt und die Nationen würden ihre eigenen Wege gehen. Also, das wäre ja fast nicht tragbar für unseren Gott. Und jetzt hat er, ja, da freute er sich. Und ging hin. Ne? So. Und verkaufte alles. Ja, bitte. Und erwarb nun diesen Schatz. Nein, nicht bloß den Schatz, sondern den ganzen Acker. Um des Schatzes willen, um unseres Willen. Er kaufte Gott durch Jesus Christus, gerade die ganze Schöpfung. Und die ganze Schöpfung ist eben wem übergeben, rechtgültig? Ja, dem Erstlingsgeschöpf, dem schirmenden gesalbten Cherub, dem Gott alles übergeben hat und ihm in dieser Schöpfung in allen Dingen den Vorrang zugesichert hat. Für die Zeiten der Zeitalter. Jetzt habe ich aber viel gesagt. Bitte, seid echte Berührer. Ich bin versucht zu sagen, da werdet ihr merken, dass das noch viel wunderbarer ist, als ich jetzt es wagen konnte auszudrücken, auszusprechen. Noch gewaltiger. Ich glaube, hier haben wir das. Oder doch? Ach, bitte. Ging ja hin und kaufte den Acker. Ich kann doch nur etwas kaufen, was einem anderen gehört, nicht? Was einem anderen rechtmäßig zusteht. Nicht? Und jetzt haben wir ja den Beweis, er gab sich, schreibt Paulus dem Timotheus, er gab sich selbst nicht nur als Kaufpreis, nicht? Dem Vater zur Verfügung, in die Hände dessen, der bis jetzt rechtgültig seine Rechte hatte. Nicht? Also erstens lesen wir, die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos liegt in der Umklammerung des Bösen. Also bitte jetzt nicht im Sinne im allgemeinen Sinn nicht, das ist eine böse Sache, nein, unter dem Bösen versteht die Schrift den Satan, der Böse in dem Sinn. Ja. Liegt in der Umklammerung des Bösen von Gott, ihm übergeben. Und als er sich überhoben hatte und er sündigte zum ersten Mal und Gott ihn von seinen Heiligtümern entfernte, alles Hesekiel 28, und er schon gesündigt hat und gefallen war, nennt ihn Gott im gefallenen Zustand immer noch du schirmender, gesalter Cherub. Was sollen wir hierzu sagen? passt genau mit der Tatsache überein, heute in diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter nennt Gott ihn immer noch Gott. Er hat ein Gott Vollmachten. Hat ein Gott göttliche Vollmachten. Ja bitte. Wir lesen da, ging hin und kaufte den ganzen Acker. Ja, wer war der Empfänger vom Kaufpreis? Nicht nur ein Kaufpreis, das ging mir noch nicht. Aber er gab sich selbst als Lösegeld, um aus der Umklammerung dieses Lichts zum Piraten geworden. Nicht? Und ihm zustehendes Eigentum oder zur Verwaltung übergeben für eine bestimmte Zeit umbringen, nicht? Da kann der Vater nicht mehr zusehen, nicht? Und was ist die Bedingung, dass vor der Zeit, was ist die Forderung, dass du zurücktrittst von deinem Rechtsanspruch, der dir zugeteilt worden ist? Nicht? So. Das sind die Zusammenhänge. Bitte. Schön, dass wir so eine Familiengemeinde sind heute Abend, denn solche Dinge gehören nicht vor eine, ja, ihr versteht mich. Ja. Und, ja bitte, jetzt gern.
Habe ich wieder eine Frage, und zwar muss ich nochmal hier in Vers 44, steht es geschrieben, das Reich der Himmel steht hier, ist gleich.
Ja.
Das ist mir noch nicht ganz klar. Ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz. Wir haben es gesprochen, dass wir
Jawohl.
Das sind.
Jawohl.
Aber hier steht das Reich der Himmel.
Jawohl. Und bei Lukas das Reich Gottes. Nicht wahr? Jawohl. Das tausendjährige Reich ist nur vergängliches Modell gegenüber dem wahrhaftigen neuen Himmel und der neuen Erde. So. Also. Vom Modell gelten die Dinge, wie wir sie gelernt haben, vom tausendjährigen Reich. Ne? Ja. Für uns gilt ja auf unserer Ebene, nicht, das Gesetz wird ausgehen von Zion, haben wir gelernt, im tausendjährigen Reich, gerade ein schwacher Punkt, nicht, vor Gott. Nicht. Für uns aber gilt, dass Christus durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben ist, ne? Und hat es mit ins Grab genommen. Aber in seiner Auferstehung, ne, uns hat damit ins Grab genommen. Nicht? Und in seiner Auferstehung wurde dieses Gesetz, dessen Buchstabe tötet und verdammt, nicht? Zum Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Nicht? Das ist unsere Ebene. Nicht? Ja. Reich der Himmel, da die Himmel herrschen, ist nur das vergängliche Modell und wir haben das Original. Wir kommen jetzt dann gerade noch drauf, denn ich darf gerade mal vorausschicken, was ist unter dieser Perle zu verstehen? Das passt jetzt gerade auf deine Frage. Ich habe ja jetzt betont bis jetzt, wir sind, dieser Schatz im Acker ist männlichen Charakter. Wir bilden als Glieder am Leib des Christus den Leib des Bräutigams, wenn der vollkommene Mann dann zur Hochzeit schreitet, nicht? Sind wir die Glieder am Leib des, oder den Leib, bilden wir den Leib des Bräutigams. Ja, bitte. Ja, jetzt, wenn wir Hochzeit feiern wollen, dann muss doch was vorhanden sein. Nicht? Eine Braut. Ja. Und die Braut ist die weiblich. Ich hoffe, nicht? Also, jetzt, wunderbar, ich habe gesagt, Perle, wer weiß, wie der griechische Name heißt?
Margareta.
Margareta. Margareta. Ja. Margarete, griechisch, genau. So. Also, und so ist ja Margareta ein weiblicher Name, ein Mädchenname, also auch soweit stimmt es. Also, es handelt sich hier bei der Perle, ja, um das Weib, um die Braut und um das Weib, nicht? Dass nun der des Menschen Sohn, der jetzt seinen Leib der Herrlichkeit empfangen hat, jetzt zum vollkommenen Mann geworden ist, ne? Ja, mit uns. Das ist, für ihn sind wir der Schatz im Acker. Ne? Ja. Denn, in was das tausendjährige Reich, ach ja, sehr fein, das ist eine Frage. Es wurde ja die Frage gestellt noch, wo sind denn wir während dem tausendjährigen Reich? Ne? Was ist denn mit uns? Ne? Ohne unsere Vollendung gibt es kein tausendjähriges Reich. Können wir das von Weitem verstehen? Denn so viele es der Verheißungen Gottes gibt, gibt viele, sehr viele, sie alle sind in Christo Ja und Amen. Das heißt, vor Grundlegung der Welt hat der Sohn zum Vater gesagt, Ja, Vater. Zu allem. Bis um Golgatha und Sheol. Ja, Vater, Ja. Und dann wird der Amen sagen, nicht? Von Gott aus ist das Amen schon gesichert. Nicht? Wenn alles vollendet ist, sagt er dann Amen. Nicht wahr? So sind alle Verheißungen Gottes in Christo Ja und Amen. Und jetzt heißt es wie? Ausgeführt, die Verheißungen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Aha. Also, solange wir nicht vollendet sind, nicht? Der Leib des Christus, solange gibt es kein tausendjähriges Reich. Nicht? Das ist eine weitere gewaltige erste Großverheißung an Israel. Nicht? Erst dann können alle weiteren Verheißungen erfüllt werden, voll erfüllt werden. So, jetzt, wo sind wir während dem tausendjährigen Reich? Eine feine, seltsame Aussage in, am Ende des Propheten Sacharja, da lesen wir, wenn der Herr wiederkommt, in der Phase, der, am Ende dieses Zeitalters, kommt er ja einige Male, nicht? Zuerst für uns und dann in der Mitte der Woche, in der Mitte der letzten Jahrwoche, für die beiden Zeugen zur Entrückung, für den männlichen Sohn zur Entrückung, das Leib in sich reinzubringen, nicht? Und dann kommt er noch zur Zerstörung am Schluss des satanischen Reiches, das er innehat in den zweiten dreieinhalb Jahren, und dann kommt er ja, zur Zerstörung des Negativen und das tausendjährige Reich aufzurichten. So. Und jetzt lesen wir da, in einer bestimmten Phase, wo er dann, jetzt dann kommt, heißt es sonderbarerweise, und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Angenommen, ich bekomme einen Brief von einem Bruder, der Teil meinte, ich komme jetzt dich, kann dich besuchen und um 11.30 Uhr vormittags werden meine Füße auf dem Bahnhof in Zürich stehen. Warum lacht ihr jetzt? Jetzt lacht ihr, nicht? Merkt ihr eine seltsame Sache. Aber wenn ihr das in der Bibel lesen, ja nur meinetwegen, was ist halt wieder so eine Sache. Das ist so eine Sache. Kann das Haupt zu den Füßen sprechen? Ich bedarf euer nicht. Ja? Ist das ein Vergleich mit dem Herrlichkeitsleib Jesu Christi, den Paulus hier zieht? Ja? Also der menschliche Gesamtorganismus ist tatsächlich ein Modell für den Herrlichkeitsleib Jesu Christi. Ja? Ja. Was ist normal, dass das Haupt oder die Füße fast immer in Verbindung mit der Erde sind. Jetzt kommt das Lachen so langsam auch wieder. Ne? Ah ja. Die Füße. Die Füße sind die, die sich ständig mit der Oberfläche der Erde befassen, nicht wahr? Müssen. Und das fällt ihnen sehr leicht, ne? Wenn sie gesund sind. Das ist ihr Wesen und das ist ihr froher Dienst, nicht? Wie lieblich sind die Füße dessen, der auf den Bergen Frieden verkündet. Ne? Ist schon wieder die Füße. Ne? Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden auf den Bergen. Was heißt jetzt das? Das heißt, ich kann es ja nur sagen, wie ich sehe und verstehe. Das heißt, nicht der ganze Herrlichkeitsleib des Christus, mit dem er nicht nur das ganze Weltall, sondern die Unendlichkeit Gottes erfüllt, kommt herab für den einen Tag, ne, Gottes auf dieser Erde, wo dann die Schlusskatastrophe so groß ist. Ne, sondern nur die Füße. Was heißt das? Die Glieder seines Leibes, die jetzt mit dieser Erde in besonderer Weise verbunden sind, denen es gegeben ist und denen es am wohlsten ist, wenn sie Füße sein können. Also immer mit der Erde in Berührung sind. Da lesen wir von so einer Heilskörperschaft, die ganz so geschaffen ist. Er wird die Nationen von 1000-jährigen Reich weiden mit eiserner Rute. Was? Weiden? Was? Weiden? Da stellen wir uns immer einen sanftmütigen Hirten vor, nicht? Weiden steht da. Hirten. Mit eiserner Rute. Von wem wird das ausgesprochen? Ja, das ist zu allgemein.
Von den Gläubigen
Israel? Das ist noch nicht zu allgemein.
Von den Christusangehörigen, der Messiasgläubigen.
Es wird immer besser. Es wird immer besser. Der männliche Sohn, der vom Weibe, das mit der Sonne bekleidet ist, geboren wird. Der wird entrückt zu Gott und seinem Thron, in welchem Augenblick? Auch bei der siebten Posaune, wenn oben das Geheimnis Gottes vollendet wird. Und wir, jetzt darf ich im Namen einiger Brüder sprechen, wir sind überzeugt, dieser männliche Sohn kommt als letzte Ergänzung, als Glied zum Leibe des Christus. Entrückt. Jetzt mitten in der letzten Jahrwoche, ne? Genau, in der Mitte ist das, wo der Satan auf die Erde geworfen wird, nicht? Das ist auch mir möglich, der will ja den verschlingen, ne? So. Und Gott entrückt ihn so, zu Gott und seinem Thron, bei der siebten Posaune, und bei der siebten Posaune ist das Geheimnis Gottes da oben vollendet, ne? Und das sind nun Söhne Israels, nicht? Das Weib mit der Sonne bekleidet mit den 12 Sternen, das sind die 144.000 aus den 12 Stämmen. So. Und diese Heilskörperschaft, Weib genannt, nicht, gebiert jetzt eine neue Heilskörperschaft, die ist jetzt nicht weiblich, sondern männlich. Und Israel ist mein erstgeborener Sohn, also männlich den Nationen gegenüber. Und die sind jetzt Glieder am Leibe des Christus, aber welchen? Was sind es für Glieder? Das sind jetzt seine Füße von der Erde, Israel. Ne? So. Und denen liegt es in 1000, die werden unglücklich, wenn sie im 1000-jährigen Reich nicht dabei sein dürfen. Ne? Wer von uns wäre unglücklich, wenn er nur von oben heruntergucken dürfte? Ne? Bitte. Ja, schön. Nein, die 144.000 sind das Weib mit der Sonne bekleidet. Die werden in Sicherheit gebracht in eine kosmische Wüste, fern vom Zugriff des Drachen. Und die bekommen die beiden Flügel des großen Adlers, des Satan, die ihm ausgerissen sind. Und dann fällt er auf die Erde. Verstehen wir, nicht? Das heißt, die ihm schöpfungsmäßig zugegebenen Bewegungsmöglichkeiten im ganzen Weltall. Nicht? Er kann wie Gott im ganzen Weltall allgegenwärtig sein. Bitte. Kann er die Brüder im fernen Osten und in den USA gleichzeitig versuchen, wie uns hier? Ja. Und am Thron Gottes Anklage erheben oder überall? Das ist überall. Nicht? Haben wir hier schon die Versuchungsgeschichte Jesu aufgeschlagen? Nein. Machen wir das. Lukas 4. Und bei allem wollen wir uns doch sagen lassen, also ich davon zuerst, sagen lassen, liebe Geschwister, dass wir solche Einblicke tun können und diese Dinge mit Namen nennen und die Verhältnisse ungeschminkt aufdecken, wie die Dinge liegen und stehen und gehen, nicht? Das ist nur möglich, weil wir vollständig eingehüllt sind in die Kraft des Blutes Jesu Christi, in seine Gegenwart, und unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Sonst wären wir längst erledigt, und der davon zuerst. Bitte. Also es ist keine, das sind wir jetzt Kriegsleute Jesu Christi, an der Front, bitte. Ja. Was haben wir gesagt, Lukas 4? Nur die dritte Phase, die letzte, gewaltigste. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg. Das war nicht in Israel, sondern im Kosmos. Und zeigte ihm in einem Augenblick, also so, bitte. Und Jesus sieht in einem Augenblick alle Reiche des Weltalls und ihre Herrlichkeit. Und Satan weiß, mit wem er es zu tun hat. Mit der Wahrheit Gottes in Person, der vor ihm steht. Und dann nützt Lügen wirklich nichts. Sagt er, und dies alles ist mir übergeben. Das stimmt. Und ich verleihe es an wen ich will. Habe ich Vollmacht als Gott. Du brauchst nur vor mir niederzufallen und mich anzubeten. Dann übergebe ich dir das alles. Dann ist alles dir übergeben. So sieht es aus. Ja bitte, wenn es so aussieht, haben wir dann eine Antwort, dass es so aussieht auf der Erde und die Welt all dies aussieht? Na, da müssen wir nicht mehr lang fragen. Dann wissen wir, so wie Gott uns zweimal verborgen hat in diesem Kosmos, ist es gut. Da kommt eben der Satan nicht dahinter. Einmal verborgen vom Vater und noch einmal verborgen vom Sohn. Deshalb kann man hier so ruhig die Dinge aus der Ruhe Gottes heraus überhaupt zur Kenntnis nehmen und aussprechen und verstehen. Und alles das schenkt uns Gott als Menschen, die er befähigt hat, Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein. Steht das auch noch geschrieben? Oh. Also das reicht eigentlich schon für den heutigen Abend. Nicht? Aha. Also. Jetzt. Der Teil am Leibe des Christus, der Fußcharakter hat, das ist der Teil und Christus selber, er ist da persönlich da, ne? Aber in einer Erniedrigung, das heißt besser jetzt in einer Anpassung an die noch irdischen, kurzfristigen Verhältnisse und Gegebenheiten, nicht angepasst, das macht er ja immer. Am Himmel oben ist er, im Heiligtum da droben ist er ein Cherub, nicht? Im Allerheiligsten, nicht? So, in Gegenwart des Vaters. Und wenn er mit, vor Engel steht als Richter, dann ist er ihnen angepasst, nicht? Und wenn er mit den Menschen in Beziehung treten will, dann kommt er in Menschengestalt, nicht? Wenn Paulus schreibt, ich bin allen alles geworden, derjenige, der sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was heißt denn das, nicht? In vollkommener Weise ist Gott in Christo allen alles geworden. Wieder ganz wunderbar. Also, tausendjähriges Reich, Reich der Himmel, kann erstens nur zustande kommen, wenn wir vollendet sind, und kann nur durchgeführt werden nach dem Programm Gottes, wenn Glieder des Leibes des Christus da wirksam sind. Nicht? Und das Haupt in seiner entsprechenden Reduktion, nicht, angepasst an die Gegebenheiten, auch dabei ist. Nicht?
Ja. Der aus Israel geboren ist erbbehaftet und darum Füße des Leibes.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein,
aber, aber wir haben uns verstanden.
Ja.
Der ist ja nicht erbbehaftet, nicht wahr?
Nein, weil er aus Israel.
Ja, ja. 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 Erbbehaftet ist nur falsch ausgedrückt, nicht? Nein. Der ist mit der Erde göttlicherweise so in Liebe verbunden. So, nicht? Oder verhaftet das schon schwere negative Ladung. Nicht? Also das ist nicht der Fall. Ja.
Aber ja. Dann ist also ein Teil Israels kommt
noch hinein. Ja, ja, das ist sowieso der Fall. Nicht? Die ganzen 2000 Jahre sind aus allen Stämmen Israels gehören zum Leiden. Nicht nur Nationen, ja nicht, ne? Da sind mehr Söhne Israels dabei, als wir eine Ahnung haben. Nicht? Wenn ich zum Beispiel ein Sohn Israels wäre, nicht? Dann wüsste ich sogar, aus welchem Stamm wäre. Dann wüsste ich. Nämlich aus dem Stamm Issachar. Wisst ihr warum? Was? Aha, ja, also gut. Dann nehme ich gerade die Bezeichnung. Da waren Männer aus Israel, aus Issachar, die hatten Einsicht in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. Da dürft ihr wieder lachen, von Herzen. Oder? Aber die andere Weisung für Issachar heißt, oder Beschreibung Issachars heißt, Issachar ist ein knochiger Esel. Und dann lacht ihr jetzt. Oder? Und er spricht, Ruhe ist gut. Hilda, stimmt's? Ja. Ja. Und das Land lieblich und so weiter und so weiter. Ja. Also. Ja, also noch einmal, im Leibe des Christus sind aus allen Stämmen, aus allen Jahrhunderten und Jahren und Zeiten immer nach Auswahl der Gnade Söhne Israels, die auch schon einverleibt sind in den Leib des Christus. Aber jetzt als Höhepunkt zuletzt, ne, schenkt Gott aus ganz Israel, ne, das wo ein heiliger Bund jetzt noch ist, mit Jerusalem, der Mose ist da und der Elias ist da, ne, jetzt da noch eine Körperschaft direkt, ne, der Mose und der Elias, die wissen natürlich schon, dass wir da oben, darf man sagen, nein, darf ich sagen, ja, mit Israel da unten, da oben den Vorrang haben, ne. Ah ja, Gott hat ja uns solche hohe Gnadenstellung geschenkt, nicht? Dass wir fähig sind, das gefallene Israel zur Eifersucht zu reizen. Ne? Stellt euch mal vor, sie hätten ihn haben können als Bräutigam. Ne? So. Und jetzt sagt Paulus in Bezug auf uns, wir sind ja lehrmäßig genau sein Leib. Oder mit ihnen der heilige Tempel im Herrn. Aber Paulus, der sagt, das Geheimnis, das Gott geschaffen hat zwischen Mann und Weib, dieses Geheimnis ist groß. Und jetzt, ich aber, Paulus, beziehe dieses große Geheimnis auf Christus als Mann und auf seine Versammlung als Weib. Bitte. Das gilt. Diese Gottesordnung, Mann und Weib, die haben wir ja zuerst da unten im Fleisch. Die beiden werden ein Fleisch sein. Dann haben wir aber Mann und Weib, und da ist der männliche Teil immer das Haupt des Weibes. So. Dann kommt das Nächste. Israel ist mein erstgeborener Sohn den Nationen gegenüber. Israel ist das Haupt der Nationen. Alle übrigen Nationen sind Israel weiblich untergeordnet. Und Israel ist ihr Haupt. Bitte. Also diese Ordnung gilt auch hier zwischen Nationen und Israel. Und zwischen Israel als Nation und uns gilt, wir sind das Haupt Israels als Glieder am Leib des Christus. Und Israel ist dem Christus weiblich untergeordnet, sind wir ja dran, nicht? Ja. Er ist der Bräutigam und wir sind sein Leib. Nicht? Und die Braut ist aus Israel, aus allen 12 Stämmen wieder. So. Und jetzt kommt Christus unser Haupt und wir seine Glieder, da ist er wieder Mann und wir seine Glieder sind wieder Weib. Kommt ihr nicht mehr draus. Nicht? Und jetzt kommt das Verhältnis Gott zu Christus, der vom Vater zum Sohn. Gott ist das Haupt des Christus, lesen wir. Da ist Christus wieder empfangen, vollständig dem Vater untergeordnet, wie ein Weib dem Mann aus ihrem Haupt. Bitte, merken wir. Eben, und so ist es nun, da sind wir überall dabei, nicht? Aber immer in unserer Ordnung, in den verschiedenen Höhenlagen oder Stufenordnungen. Also wir haben in allem die letzte Vollendung, zu welcher erst in ihren Zeiten alle übrigen Geschöpfe kommen, sind wir schon in die letzte Vollendung versetzt. So. Und Gott gebraucht uns, um nach den Ordnungen, wenn jeder aber in seiner eigenen Ordnung kommt dran. Nicht? Da sind wir immer diejenigen, die diese Ordnungen jetzt vollziehen, ne? Bis zur letzten Vollendung. Nachdem wir schon die letzte Vollendung in einem Augenblick geschenkt bekommen haben. Also, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, dann wunderbar. Wie lieblich sind die Füße dessen, der auf den Bergen Frieden verkündet, auf den Reichen dieser Welt. So, jetzt aber endlich zur Perle. Also, ja, doch, das haben wir. Hinter uns in Lukas 4 die letzte, raffinierteste Versuchung und gleichzeitig für uns eine einmalige Offenbarung. Er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Weltalls und ihre Herrlichkeit, ne? Und sprach, das alles ist mir übergeben. Und ich verleihe es an wen ich will. Ne? Ja. Jetzt kommt es davon, ob wir sowas ernst nehmen. Nicht? Ja. In der Gegenwart Jesu, gegen Jesus hat keinen geringsten Widerspruch hier. Er bestätigt das indirekt, er sagt, jawohl, aber bitte nur nicht anbeten. Nicht? Es steht geschrieben, du sollst nur Gott, den Herrn, deinen Gott anbeten. Aus. Ja. Jetzt Matthäus 13. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Im Gegensatz zum Schatz im Acker handelt es sich bei der Perle um etwas, das nicht verborgen ist, sondern das öffentlich sogar zum Verkauf angeboten wird. Bitte. Kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, verborgen bleiben? Wie heißt die Stadt? Jerusalem. Bitte. Was hat denn das neue Jerusalem für Tore? Aha. Die eine Perle ist das neue Jerusalem. Und das ist ja die Braut, das Weib des Lammes. Haben wir schon. Schatz im Acker, männlich, Glieder am Leib des Christus, zu seiner Freude. Und jetzt sucht der Bräutigam ja eine Braut. Ist doch klar. Hat der Leib des Bräutigams auch Interesse an einer Braut? So. Hat einmal ein Bruder, der lehrt, am Morgen gesagt, mit dem neuen Jerusalem haben wir absolut nichts zu tun. Na, das ist mir ein wenig unwohl geworden. Deshalb habe ich jetzt die dumme Frage gestellt. Hat der Leib des Bräutigams auch ein Interesse an der Braut? Ne? Ja. Ja. Das ist schlimm. Ne? Das ist ein Lehrsystem, das sich nun verrannt hat, nur noch Einzelteile des Gesamtwort Gottes als für sich nötig und verpflichtend zu sehen. Nur noch so weit. Ne? Da wird nicht das Wort Gottes richtig geteilt, sondern immer mehr zerschnitten und zerrissen und dann geht es immer weiter auseinander. Dabei ist es so, dass Gott die zwei verschiedenen Wege, dass er den Bräutigam in seiner Kammer zubereitet und fein säuberlich getrennt die Braut in ihrem Gemach, aber nicht, dass die beiden je länger, je weiter auseinanderkommen, sondern dass ein Tag kommen könne, dass nach vorher vollzogener fein säuberlicher Trennung im Brautzustand, nicht, eine Hochzeit stattfinden kann, wie sie dann so eben am schönsten ist, am wunderbarsten. Nicht, ja. Das sind die getrennten Wege in Ordnung, also jetzt ganz praktisch in unseren Darstellungen. Das Evangelium des Reiches ist für die Braut mit ihren Salbungen und Waschungen und so weiter und Gesetzen. Und das Evangelium der Gnade ist jetzt für den Mann. So. Zweierlei Dinge, wir haben es ja gemerkt, nicht? Und um ein gemeinsames Vollziel zu erreichen, das nur so maximal dann zustande kommen kann und den letzten Gottessinn dann darstellen kann. Vor uns steht ein Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Ist ein Kaufmann ein Mann? Ein Mann, ja, der sich gerne mit Kauffragen befasst. Ne? Ja, wer ist denn hier der Kaufmann? Ganz zaghaft, der Bräutigam. Jawohl, ja, ganz laut. Ja. Der Kaufmann hier ist der Bräutigam, der sucht ein Weib. Können wir es einem Bräutigam oder einem Mann, jungen Mann, der eine Braut sucht, übel nehmen, wenn er als Braut die kostbarste Perle gerne hätte? Können wir es denn übel nehmen? Taub. Ne? Ganz normal. Ganz normal. Wir schlagen auf, zuerst einmal Jesaja 55.
Scheinbar hat es da endlich oder viele Perlen.
Bitte?
Da hat es eigentlich viele Perlen, die er zur Auswahl vor sich sieht.
Jawohl, jawohl, ja. Also, Jesaja 55. Hey, ihr Dürstigen alle, kommt zu den Wassern, und die ihr kein Geld habt, kommet, kauft ein und esset. Ja, kommet, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wägt ihr Geld dafür das, was nicht Brot ist, und euren Erwerb für das, was nicht sättigt? Höret doch auf mich. Und esset das Gute, und eure Seele labe sich an Fetten. Neigt euer Ohr und kommet zu mir, höret, und eure Seele wird leben. Sonderbarer Kaufmann. Ja, kaufet bei mir, ist doch ein Kaufmann. Der bietet an, zu welchem Preis? Umsonst, also alles gratis. Wer von uns hat den teuren Bruder George Kahn gekannt? Gut, also, habt ihr von ihm mal gehört, das gehört jetzt zu schnell, nicht? Also Auflockerung bei der schweren Speise, erzählt, etliche haben es schon gehört. Schon gehört? Ja. Was?
Nicht einfach,
aber doch. So. Also, in einer Synagoge gibt sich der Vorsteher alle Mühe, Text und Verkündigung aufs Beste darzustellen. Und dann merkt er, meine Frau und ich und zwei unserer Töchter waren mal in der Synagoge in Zürich, wo der George Kahn und seine Frau uns eingeführt haben. Tatsächlich so, was passiert, dann merkt er, der ist eingeschlafen und der ist eingeschlafen und so. Und dann regt er sich auf und sagt, was ist denn eigentlich hier? Rede ich umsonst? Nicht? Jetzt überwachen alle. Wo gibt es Rettich umsonst? Nicht wahr? Also, ja. Also. Also ich hoffe, ich rede jetzt nicht umsonst. Ja. Kaufmann, ja bitte. Was ist unser Gott für ein eigenartiger Kaufmann? Der sagt, kaufet bei mir und verlangt gar nichts dafür. Aber kaufet bei mir. Wo steht das auch noch geschrieben? Ausgerechnet bei der letzten, schlimmsten Gemeinde Laodicea. Ne? Ja. Kaufe bei mir Augensalbe, dass du sehen wirst. Und was verlangt er dafür einen Preis? Ne? Oh. Was ist da noch für ein eigenartiger Kaufmann? Kann dieser Kaufmann rechnen? Was? Na, nach unserer Meinung nicht. Ja, wenn er alles gratis verkauft. Ne? Habe gefragt, kann dieser Kaufmann, unser Herr, rechnen? Wort heißt Logos im Griechischen. Und Rechnung heißt im Griechischen auch Logos. Genau. Lege Rechnung ab, kommen wir dann noch da auf beim Haushalter der Ungerechtigkeit, nicht? Sagt der Herr, lege Rechnung ab über deine Verwaltung. Das heißt im Griechischen, lege Logos ab. Wir haben im Deutschen auch die Möglichkeit, nämlich, er hätte auch sagen können, der Herr zu diesem Knecht, also zu diesem Verwalter, ich ziehe dich jetzt zur Verantwortung. Ne? Da haben wir Rechnung ablegen und Verantwort. Nicht? Das Rechnung und Wort auch da. Nicht? Im gleichen Sinn. In gleicher Weise. So. Jesus empfiehlt, wer ein großes Bauwerk vorhat, der soll zuerst was machen? Ja, der soll sich mal zuerst hinsetzen und was tun. Kosten überschlagen und jetzt ausrechnen. Ja, das griechische Tätigkeitswort von Logos heißt Logie zu meinen. Rechnen. Ja. Und berechnen, ob er es vermöge, das gesamte große Bauwerk so zu vollenden, wie er es gerne hätte. Nicht? Damit nicht während dem Bau er feststellen muss, oh weh, ich hätte es ja gern vollendet, so schön und noch so wunderbar, aber ich muss kapitulieren, ich, leider bringt es nicht, nicht. Damit er nicht vor aller Welt blamiert dasteht. Nicht? So. Hat Gott vielleicht, bevor er die Schöpfung zu schaffen begann, hat das sich vielleicht auch zuvor hingesetzt. Logos, Logizomai, hatte auch alles berechnet, in mathematischer Präzision, ob er das Vermögen habe, das Ziel zu erreichen, das er gerne hätte. Ja. Was Gott uns empfiehlt, wird er natürlich zuerst selber machen, nicht? Ganz klar. Sagt das uns einiges? Das sagt uns alles. Das, was Gott gerne hätte, als Endziel, dass er das auch erreicht, das nur unterwegs. So. Ein eigenartiger Kaufmann, der rechnet. Ich hoffe immer, jemand kommt so auf eine Idee. Wenn ich sage, ein eigenartiger Kaufmann, der rechnet. Ist dieser Herr, unser Gott, Vater und der Herr Jesus, ein Kaufmann, der gleichzeitig die Liebe ist? Ja, natürlich. Wunderbar. Ja, seid ihr noch nicht von Märklingen? Diese Gottesliebe oder dieser Gott der Liebe rechnet das Böse. Ist das ein eigenartiger Kaufmann? Und doch rechnet er zu dem Abraham um seines Glaubens willen, rechnet er Gerechtigkeit zu. Kann er rechnen? Sonderbare Rechnung. Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus kann weiter bezeugen, dass Gott uns, die er begnadigt hat, nun den Dienst der Versöhnung übergeben hat. Dass wir die Menschen bitten, ersuchen, bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. Warum? Jetzt fährt er zu unserer Orientierung weiter. Ihnen allen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Steht so geschrieben? So steht geschrieben. Kann unser Gott rechnen? Sonderbarer Kaufmann. Dort, wo es negativ ist, rechnet er nicht zu. Und dort, wo er, ja, seine Gebefreudigkeit und seine Schenkfreudigkeit ausüben kann, da rechnet er zu, geschenkweise. Macht er reich. Und jetzt Paulus persönlich. Wir kennen ja den Philemonbrief. Paulus schreibt dem hoch angesehenen Philemon, der Sklaven hatte, und einer ist dem Philemon rausgelaufen, namens Onesimus, und Gott fühlt das in seiner Kunstwebearbeit so wunderbar, dass der rausgelaufene Knabe an irgendeinem Ort durch die Evangelisation des Paulus zum Glauben kommt. kommt in Zwiegespräch, also spricht sich aus bei Paulus, und Paulus gewinnt den lieben jungen Sklaven oder den armen jungen Sklaven so lieb, nicht? Und merkt, ah, bei dem hat der Geist Gottes Gewaltiges getan, nicht? Und was macht er? Er schreibt einen Brief an den Herrn des ausgelaufenen Knaben. Philemon, der ist auch schon gläubig geworden durch Paulus, nicht? Ja. Gibt den Brief dem Sklaven, der hat ihm erzählt, er sei dem mit den ausgelaufen. Sagt Paulus, oh, das ist ja wunderbar, nicht? Ja. Großartig. Also, jetzt kannst du mit Freuden und ohne Angst zurück, da hast du Begleitbrief von mir. Und dann schreibt Paulus unter anderem, wenn er dir, dieser rausgelaufene Knabe, Sklave, wenn er dir etwas schuldig wäre, ne, bitte rechne es mir zu. Ich will bezahlen. Ist das auch ein Kaufmann? Aha. Gibt es aber auch andere Kaufleute? Ne? Ah, da haben wir dann im Gleichnis vom ungetreuen Haushalter den Fall. Jetzt noch bei der Perle, aber da ist ein Kaufmann da. Und der ist ja bereits um der Perle willen wieder. Jetzt Perle eben, im Gegensatz zu zweimal verborgenem Schatz im Acker, woher kommt dann eine Perle? Aus dem Meer, aus dem Meer. Ans Land. Und so wie Gott die Erde, das Land aus den Wassern gerufen hat, nicht? Wiederherstellungsbericht. Das Trockene, nannte Gott Erde, rief er aus den Wassern hervor. So hat er aus dem Meer der Nationen das Volk Israel herausgerufen. Nicht? So. Irgendwie schon als Perle, nicht? In sich. Nicht? Ja. Und nun, richtig, unter vielen Perlen, findet er eine sehr kostbare, in seinen Augen natürlich, sehr kostbare Perle, Margarete. Eine sehr kostbare Perle gefunden hat. Ging er hin wieder und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Da ist also die Kaufsart ganz öffentlich klar, nichts im Verborgenen. Genau, Jerusalem, die Stadt auf dem Berge, kann nicht verborgen werden. Und hier haben wir eine Perle weiblichen Charakters. Und dieser Kaufmann hier ist nun eben Christus, nicht wahr? Kommt her zu mir, kaufet, wer ist das, der hier spricht? Na, der Geist des Christus, ist ja ganz klar. So. Er ist der Kaufmann. Und wir haben diesen Kaufmann jetzt nur noch von verschiedenen eigenartigen Seiten näher anschauen dürfen, ganz gewaltig. Wir könnten so weiterfahren, nicht? Jetzt in Bezug auf die Perle. 1. Timotheus 2, Vers 6, dass Christus sich selbst als Lösegeld hingegeben hat, dem Vater zur Verfügung gestellt hat, als Lösegeld sich selbst. Das heißt jetzt, verkaufte er alles. Ne? Bitte. Wenn er sich selbst mit allem, was er besitzt und ist vor allem. Ne? Ja. Also nicht nur als Kaufpreis zur Verfügung stellt, sondern als Lösegeld. Ist noch wunderbar. Noch ein Kaufmann. Ja. Und wenn er dir etwas schuldig ist, rechne es mir an. Stimmt das? Das ist ja genau die Gesinnung in Christus. Ne? Wenn ich irgendjemand etwas schuld bin, Gott oder ein Feind gegenüber, nicht? Dann sagt Christus, bitte rechne es mir an. Ich will bezahlen, stimmt's? Er hat ja schon alles bezahlt. Ne? So. Also, ganz wunderbar, dieser Kaufmann. Und da finden wir nun tatsächlich bei der Braut, bei dem Weib des Lammes,
Die 12 Tore sind 12 Perlen. Und natürlich, der Feind, der Antichrist, Satan im Antichristen, der präsentiert natürlich alles. Ne? Zuerst, wenn Babel zerstört ist, sind alle Kaufleute der Erde, nicht? Da ist der Antichrist, Satan im Antichrist, ist der Kaufmann. Ja? Aber der Kaufmann der Ungerechtigkeit, der in allen Dingen genau das Gegenteil macht von dem sonderbaren Kaufmann, von dem wir jetzt gehört haben. Überall genau das Gegenteil. Aber weil er ja der Christus sein will, Antichrist heißt anstelle von Christus, weil er ja der wahrhaftige Gott sein will, nicht? Kennt Satan die Schrift? Aha. Hat er raffinierte Methoden? Ich greife voraus. Unser Herr kann nicht anders als seine Klugheit loben, die er leider als Hinterlist missbraucht hat, nicht? Ja. Da lesen wir als erstes, niemand kauft mehr die Waren von Babel. Es sei Gold, Silber oder edle Steine. Können wir die drei Werte? Bitte? Das sollen ja wir, ne, auf die Grundlage von Golgatha aufbauen, damit wir vor dem Richterstuhl Christi das Feuer bewährt werden können. Aber, bitte, Gold, Silber, edle Steine. Und nachdem er sich von der Erde wieder über jeden Gott erhöht hat, im Kosmos, nachdem er auf die Erde geworfen ist, nicht? Also schnell nebenbei gesagt, die Menschheit von heute leistet dem kommenden Satan auf die Erde geworfen, schon Steigbügeldienst der Richtung Raumfahrt von der Erde wieder göttlicherweise in den Weltraum hinaufzusteigen. Er wird sich erheben über jeden Gott und er wird von den Sternen und von dem Heere der Himmel auf die Erde zwingen, als Beweismaterialien, dass er das Weltall beherrscht, dass er wirklich Gott sei und kein anderer. Wo steht das? Also Daniel 11. Oder die Beweisführung lesen wir im 2. Thessalonischer Brief, wo wir lesen, er wird sich darstellen, als sei er Gott, nicht im Tempel, im kommenden Tempel. Da heißt es im Griechen, er wird die Beweise bringen, dass er Gott ist. Nicht? Denn Gott serviert ja einer Menschheit, die die Lüge mehr liebt als die Wahrheit. Nicht? Und die es nicht für gut findet, den wahrhaftigen Gott in Erkenntnis zu haben. Denn dieser Menschheit präsentiert Gott kräftige Irrtümer. Nicht? So. Sind das dann kräftige Irrtümer? Wenn einer jetzt den Weltall von der Erde aus, das Weltall erstellt, nicht? Und zwar hat ja Gott sein Herz erforscht in dem Augenblick, wo er auf die Erde geworfen sein wird. Wie bist du aus dem Himmel auf die Erde gefällt, du Überwältiger der Nationen? Wer ist das? Satan. Und jetzt bist du in deinem Herzen auf die Erde geworfen. In die Himmel will ich hinaufsteigen, mich über alle Sterne Gottes erheben und jetzt heißt es im Hebräischen zurückkehren auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Da gibt es im Weltall auch einen äußersten Norden, astronomisch. Naja, was hat dann der Polarstern, der Nordpolarstern da oben zu tun? Nicht? Ja. Das ist sein Hauptquartier da oben als großer Adler. Wird er dargestellt, wie er sich im Weltall bewegt. Und als Schlange wird er dargestellt, wie er sich über die Erde windet, auf der Erde bewegt. Und als Leviathan, wie er im Totenreich da unten sich tummelt. Bitte. Gehen wir zu weit, wenn wir solche Einblicke in die Bewegungen und Verhältnisse dieses Gottes und Fürsten tun. Gehen da zu weit. Müsste normalerweise selbstverständlich schon hinter uns sein, denn Paulus schreibt, denn seine, Satans, Methoden sind uns nicht unbekannt. Also wer will da antreten und sagen, die sind mir bekannt, von tausend von Gläubigen? Ja. Kaum einer. Wunderbar. Christus als Kaufmann, dieser wunderbaren Gottesart, und wir seine Glieder. Was haben wir denn da beim Gleichnis von, bei welchem Gleichnis kamen wir zu sprechen auf die Ordnung in Bezug auf Mammon, die Gott uns empfiehlt während diesem Zeitalter, die Timotheus-Stelle, den Reichen in diesem Zeitalter gebieten ist. Ihre Hoffnung ist auf ihren Reichtum zu setzen, sondern reich zu seinen guten Werken, freigebig, mitteilsam, ausstreuen und so weiter, nicht? Dass sie sich eine Zukunft sichern und das wirkliche Leben ergreifen. In welchem Zusammenhang haben wir das? Ah, nur im Zusammenhang Unterschied Evangelium des Reiches, Evangelium der Gnade. So war es. Jawohl. Also, da haben wir es, nicht? Als Glieder des Leibes dieses Kaufmanns, nicht? Haben wir genau was zu tun, ne? Was er als unser Haupt, wie er als Kaufmann sich benimmt. Ne? So, können wir uns hier schon üben. Können wir uns hier schon üben. Ja, das Jerusalem, das ich als die kostbare Perle sehen darf, besteht ja aus 12 Perlen, nicht? So. Aber so wie der Leib wohl einer ist, aber viele Glieder hat, nicht? Und doch einer ist, aber mannigfaltig, so ist ja Jerusalem die Braut, nicht? Und das Weib eine Person, nicht? Aber 12 Tore Perlen. Sie ist im so wie die 12 Stämme das Volk Israel ausmachen, nicht? So sind die 12 Perlentore die Braut und das Lamm. Also die Perle selbst, die er sucht. Oder sehr viele sucht er und findet dann eine. So, jetzt kommt das letzte Gleichnis, Vers 47. Oh, ja, noch manches zu sagen. Nur noch schnell, wie entsteht denn eine Perle?